Liebe Gemeinde, herzlichen Dank für die Einladung, mal wieder hierher zu kommen und mit Ihnen Gottesdienst feiern zu können. Ich habe mich sehr darüber gefreut und bin gespannt, wie wir jetzt gemeinsam in Gedanken kommen. Ich habe einen Text aus dem Markus-Evangelium ausgesucht, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41, die erzählen, wie Jesus einen Sturm stillt. Frau Hoppe hat mir gesagt, dass der ähnliche Text, der in Matthäus steht, vor kurzem hier ausgelegt wurde. Also sind Sie gerade mit Sturm und Wasser ganz gut unterwegs. Aber in dem Matthäus-Text geht es ja darum, dass Petrus auf dem Wasser gehen kann, jedenfalls für einen Moment. Und wie das mit dem Vertrauen zu Jesus ist. Der Markus-Text hat ein bisschen eine andere Pointe. Darum ist es vielleicht gar nicht schlecht, beide kurz nacheinander zu bedenken. Ich lese den Text vor. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu den Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Und sie ließen die Volksmenge zurück. Dann fuhren sie mit dem Boot los, in dem er saß, und auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief, aber Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen. Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zu dem See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Und Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Aber die Jünger überkam große Furcht und sie fragten sich, wer ist der eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Soweit der Text. Eins hat mich an dieser Geschichte immer verblüfft und auch etwas geärgert. Mindestens 4 dieser Jünger sind Fischer. Simon Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus und sein Bruder Johannes. Das sind Seeleute, die können mit Booten umgehen und die kennen sich mit Wind und Wellen aus. Sie wissen auch die Wolken zu deuten und einen aufziehenden Sturm zu erkennen. Und sie wissen auch, wie man das Boot durch schweres Wasser navigiert. Jesus dagegen hat Zimmermann gelernt und das Wasser ist überhaupt nicht sein Metier. Und normalerweise, das kennen wir, wenn wir mal am Meer waren, es gibt Vorzeichen eines Sturms, es gibt diese dreuenden, dunklen Wolken und der Wind frischt auf. Und dann wissen Fischer, dass es riskant ist, auszulaufen. Aber es wird nichts davon erzählt, es ist nichts überliefert, das auf Einwände der seeerfahrenen Jünger schließen lässt. Und ich glaube, es hätte sie gegeben, einfach weil sowieso sicher mehr geredet wurde, als aufgeschrieben werden konnte. Auch wenn Fischer nicht dafür berühmt sind, viel zu reden, die sind ja eher wortkarg. Dieser Sturm also kündigt sich nicht an. Und so fahren sie auf den See, Jesus und die Jünger in dem einen Boot, andere in weiteren Booten schließen sich an und offensichtlich ist das Wasser ruhig. Sie fahren weiter raus und da dreht der Wind heftige Böen, packen das Boot, ein plötzlicher Sturm, kann eigentlich nur ein plötzliches Gewitter sein. Und das Getöse ist heftig, so ein Sturm ist laut. Von den anderen Booten hören wir nichts mehr. Die Jünger haben mit ihrem Boot alle Hände voll zu tun und bekommen es doch nicht unter Kontrolle. Und am Ende wecken sie Jesus, der in dem ganzen Tumult schläft, als wäre nichts. Und der weist den Wind in die Schranken. Es wird ganz still. Es ist diese Stille, in der Offenbarungssätze fallen. Wie Jesu Frage, warum die Jünger, also diese Fischer, die den See kennen und schon so manchen Sturm überstanden haben, warum diese Fischerjünger solche Angst haben. Und wir merken, es geht nicht um Seemannschaft und Können der gelernten Seeleute, es geht um etwas anderes. Und das wird bestätigt durch Jesu zweite Frage, wo ist euer Glaube? Also nicht, wo ist eure Sturmerprobtheit oder euer Können als Seeleute? Wo ist euer Glaube? Und jetzt packt die Jünger wirklich die Angst und sie erkennen, dass es mit Jesus noch mehr auf sich hat, als sie schon wissen. Und dass dieser Sturm sie auf die Spur setzt, ihn zu erkennen als den, dem die Naturgewalten gehorchen. irgendwie ist dieser Jesus Herr auch über die eigentlich herrenlosen Gewalten. Ich glaube, dieser Sturm ist oft interpretiert worden als ein Bild für die Stürme des Lebens und die Frage nach der persönlichen Glaubenskraft. Aber das scheint mir eine Engführung. Es geht nicht um die individuellen Stürme und die persönlichen Umwälzungen, denn diese Sturmerfahrung auf dem See Genezareth, die macht die Gruppe der Jünger, macht die große Gruppe derer, die Jesus folgen, und auch die Erkenntnis, dass Jesus Herr ist über die entfesselte Natur, die machen alle Jünger. Und diese Jünger stehen für die, die ihnen nachfolgen im Lauf der Zeiten, Jüngerinnen und Jünger, nachfolgende Christen, Menschen, Kirchen, Leute, die stehen für uns. Als Gottesdienstgemeinde heute Morgen, als Kirchengemeinschaft in unserer Stadt, als Menschen unserer Zeit. Ich hole ein bisschen aus, um weiterzukommen, und erzähle, Anfang Februar, da waren die Pfarrerinnen und Pfarrer aus meinem Kirchenkreis zusammen zu einem Wochenende am Niederrhein. Und mit uns war einer, der Erfahrung mit Bibliolog hat. Kennen Sie diese Art, Bibliolog mit biblischen Texten ins Gespräch zu kommen? Da wird gesagt, es gibt das schwarze Feuer der gedruckten biblischen Buchstaben, die Offenbarung, den Trost, die Erkenntnis, die darin steckt. Es gibt aber auch das weiße Feuer, das zwischen den Zeilen steckt und das entdeckt werden will. Verstehen und Unverständnis, Fragen und Zweifel, die eigene Geschichte und die eigene Zeit stecken in dem weißen Feuer. Und das gemeinsame, geordnete Reden bringt etwas davon hervor. Bei unserem Pastoralwochenende haben wir diesem weißen Feuer nachgespürt, übrigens genau mit diesen beiden Seegeschichten, mit Petrus, der auf dem Wasser geht, und mit der Sturmstillung, mit der wir uns gerade beschäftigen. Wir sind dann in die Rollen von Sturm und Wellen, von Jüngern und Jesus und von dem Kissen, auf dem Jesus schläft, hineingeschlüpft. Das Kissen war froh, dass mal ein Kopf auf ihm lag und nicht immer nur ein Hintern. Es kamen Fragen hoch wie die, mit der ich angefangen habe. Warum passiert es den seeerfahrenen Fischerjüngern ständig, dass sie mit Jesus in einen Sturm geraten? Und wir haben dieser Frage nachgespürt und uns gefragt, was stürmische Zeiten sind und warum es Zeiten gibt, in denen plötzlich alles Können nicht weiterhilft und was es heißt, Jesus zu wecken. Und das möchte ich mit Ihnen auch machen, stürmischen Zeiten, den stürmischen Zeiten der Welt heute nachspüren und fragen, warum die einflussreichen Menschen so ratlos sind, warum unser Können gerade die Krise nicht bewältigt und was es heute heißen würde, Jesus zu wecken. Sturmzeiten, das sind die, die alles durcheinanderwirbeln. Altes Laub, gewachsene Gewissheiten, vergessenes Spielzeug in Sandkasten und berechtigte Erwartungen. Und ich meine, wir leben in Sturmzeiten heute, weil das Klima verrückt spielt, weil bewährte politische Regeln nicht mehr funktionieren, weil der Frieden gebrochen und verloren ist, weil der Alltagston rauer und gewalttätig wird, weil in den Medien, vor allem den sozialen, alle Ideen zerredet werden, bis nichts mehr davon übrig ist, weil Angst und Orientierungslosigkeit um sich greifen, weil Streik auf Streik folgt und wir kaum noch von A nach B kommen. Weil die Probleme um die weltweite Migration kaum zu lösen sind, weil Fakten und Tatsachen und wissenschaftliche Erkenntnis für die Meinungsbildung immer weniger zählen, weil der demokratische Konsens in unserem Land in Frage gestellt wird, weil rechtsradikales Denken zurück ist, weil unser Bildungssystem in die Knie geht, weil nie wieder jetzt ist. Das sind Sturmzeiten, Sturmzeiten, die sich hinter diesen Schlagworten verbergen, Sturmzeiten, in denen wir die Orientierung verlieren und in denen Orientierungspunkte überhaupt umstritten sind und in denen unser erlerntes Wissen nicht mehr weiterhilft. Manche wünschen sich in dieser Zeit einen starken Mann oder zur Not eine starke Frau, wenn es sein muss, auch einen Diktator, damit diese Unsicherheit endlich aufhört und klar ist, wo es lang geht. Das sagen aktuelle Studien. Ein Großteil der Bevölkerung Deutschlands würde Freiheit gegen klare Ansagen eintauschen. Die sagen, wenn dann alles in Ordnung ist, können wir auch in einer Diktatur leben. Mir macht das Angst. Denn ich habe immer das Gefühl, in einem solchen System würde ich nicht dazugehören, weil ich zu eigenwillig und im klassischen Sinn dann zu unweiblich bin. Und erst recht würden meine schwulen Freunde nicht dazugehören. Und ich weiß beinahe gewiss, dass die zugewanderten Nachbarn auch nicht dazugehören würden und die muslimischen Glaubensgeschwister auch nicht. Nein, das mit dem starken Mann oder der mächtigen Frau zur Lösung der Orientierungsprobleme in den Stürmen dieser Zeit, das verführt mich nicht. Was ich mir wünsche, ist eher das, dass einflussreiche Menschen deutlich sagen, dass wir in Sturmzeiten leben, dass sie nichts beschönigen und dass sie zugeben, mit ihrem Latein am Ende zu sein und dass sie klar machen, dass wir alle neu denken müssen und auch unseren Lebensstil neu justieren müssen. Dass wir mit weniger auskommen müssen, weil riesige Aufgaben wie der Klimawandel und der russische Krieg uns etwas abverlangen, das sollen sie ehrlich sagen. Dass wir nicht weiter streiken können für Reallohngewinne, als wäre sonst nichts in Unordnung. Ich wünsche mir, dass das und anderes laut und klar gesagt wird, von mir aus vom Kanzler oder vom Bundespräsidenten oder vom Papst oder von der amtierenden Ratsvorsitzenden. Ich wünsche mir, dass Menschen mit vielen Zuhörenden das laut sagen und ich wünsche mir selbst, ein Echo sein zu können von dieser klaren Botschaft und sie hier in der Stadt, in der ich lebe, in der wir leben, weitergeben, verbreiten und verstärken zu können. Damit aus der klaren Botschaft, dass Sturmzeiten sind und meinem Echo und dem Echo anderer ein orientierender Ton wird, wie die tiefen, durchdringenden Warntöne auf See. Ein langer, tiefer Ton, Achtung. Eine ehrliche Einschätzung unserer Zeit als Krisenzeit und dass nicht alles kompensiert werden kann, dass durch die Krise vieles teurer wird oder nicht mehr zu beschaffen. Das fehlt mir. Und ich nehme zu viel Beruhigung wahr, wird schon gut gehen, und zu viel Gezänk um Kleinigkeiten, zu wenig lange Linien. Auch das zeigt, unser erlerntes Wissen hilft gerade nicht weiter. Wir müssen neu denken, neu forschen und zumindest andere Anwendungen entwickeln. Wir sind wie die Fischerjünger im Boot. Wir haben mit Stürmen zu tun, die anders sind als die, die wir kennen, und unsere Sturmerprobtheit hilft uns nicht weiter. Wir kriegen unser Boot nicht unter Kontrolle. Wir sind wie die Fischerjünger mit unserer Weisheit am Ende, obwohl wir eigentlich mit dem See vertraut sind. Dieser Sturm ist anders. Die Jünger damals im Boot haben Jesus geweckt. Und wir müssen das auch tun. Aber was heißt es, Jesus zu wecken? Einmal heißt es, zu merken und sich daran zu erinnern, dass er mit im Boot ist und nicht woanders. Er sitzt im selben Boot wie wir, mit uns in unserer Zeit, in unseren Sturmzeiten. Wir sind nicht allein, er ist da. Dann heißt es, zu merken, dass Jesus bisher geschlafen hat. Dass er eben nicht beunruhigt ist, dass er uns und unserer Seeerfahrung und Problemlösekraft vertraut, so sehr, dass er sich ein Kissen nimmt und schläft. Er traut uns zu, auch in Sturmzeiten Lösungen zu finden, und er verlässt sich auf uns. Und drittens heißt, Jesus zu wecken, mit ihm ins Gespräch zu kommen, seinen Blick auf unsere Problemlage zu hören zu bekommen, seine Fragen an uns zu hören. Warum habt ihr solche Angst? Ja, warum? Ich höre daraus, wisst ihr nicht, dass ihr den Stürmen nicht ausgeliefert seid? Wisst ihr nicht, dass die Stürme keine Macht über euch haben? Wisst ihr nicht, dass ihr in Gottes Hand seid? Und dann die zweite Frage, wo ist euer Glaube? Wo, sagt Jesus, ist euer Vertrauen in mich? Und wenn wir darüber nachdenken, dann heißt das für die Stürme unserer Zeit, nochmal neu zu gucken, worauf es ankommt, was wir wirklich brauchen und was uns Halt gibt. Ist das wirklich jemand, der oder die sagt, wo es lang geht? Oder ist das eine Konzentration auf das Wesentliche? Und wenn es das ist, was ist das Wesentliche? Wo reden wir darüber und mit wem? Wo ist in unserer Stadt unser Engagement für den Frieden und gegen Gewalt? für die Gemeinschaft und gegen Ausgrenzung, für eine Bewahrung der Schöpfung und gegen die Zerstörung des Klimas, für die Liebe und gegen die Einsamkeit. Was tun wir da? Ist es genug? Was tun wir da? Ist es genug? Mit wem tun wir das? Wer ist ein Echo für das, was wir tun? Und wer hilft es groß zu machen, dieses Handeln aus dem Vertrauen und Glauben heraus? Worauf kommt es an? Ist es wirklich jemand Wichtiges, der oder die Klartext redet? Oder ist es unser Reden in Predigten und Andachten und Gesprächen mit den Kollegen und Kolleginnen? Liegt es an unseren Worten, die Sturmzeiten anzuerkennen und bereit zu sein, in ihnen anders zu werden? Reden wir genug Klartext? Sagen wir, dass wir auch zu Verzicht bereit sind? Wer Jesus weckt, will darüber nachdenken und da klarer erkennen und handeln. Und zuletzt, wer Jesus weckt, ruft den auf den Plan, der Herr ist über die herrenlosen, unbeherrschbaren Gewalten. Wer Jesus weckt, ruft den auf den Plan, der den Sturm stillen und für Ruhe sorgen kann, dessen Macht wir noch gar nicht ganz verstanden haben, dessen Macht aber für uns Atempausen schafft im Getöse der Zeit und dessen Macht uns mitnimmt ans sichere Ufer. Wie die biblischen Fischerjünger Jesus und die anderen Boote wieder an Land kommen und was sie da als erstes tun, das steht nicht in der Bibel. Es zu erspüren heißt, das weiße Feuer zwischen den Zeilen zu entdecken. Und was wir jetzt tun sollen, im März 2024 in Solingen, das steht auch nicht in der Bibel. Aber wenn wir zwischen den Zeilen lesen, entdecken wir in dem weißen Feuer auch Orientierung für unsere Zeiten. Da bin ich gewiss. Amen.